Ich möchte auch dich ganz herzlich begrüßen, der du online zuschaust. Wir sind so begeistert und so gesegnet, dass du daran teilnimmst. Es sind tatsächlich mehr Leute inzwischen online, als sich Präsenz hier versammeln können. Das liegt aber auch daran, dass wir gar nicht so viele Plätze zur Verfügung stellen können im Augenblick. Aber Leute, das wird sich wieder ändern. Und wir haben hier, wenn wir noch ein paar Stühle nachkaufen, 300 Sitzplätze. Ja, dann ist es gesteckt voll, müssen wir zwischendurch mal lüften, aber ich freue mich schon drauf. Es kommen wieder bessere Zeiten. Wer von euch kann schwimmen? Ja, ich dachte mal, die meisten von euch können das. Könnt ihr euch daran erinnern, wie ihr schwimmen gelernt habt? Ja, ich habe mich versucht, daran zu erinnern. Ich glaube, ich habe mir da ein bisschen schwer getan. So die Beckenkante dann irgendwann loszulassen und mich diesen Schwimmhilfen und dem Lehrer anzuvertrauen. Aber wie viele von euch sind dankbar, dass sie Schwimmen gelernt haben? Weil das eröffnet einem viele neue Möglichkeiten. Aber es ist natürlich, vielleicht das Fliegen ist noch so unnatürlich wie das Schwimmen oder Radfahren vielleicht noch. Aber jedenfalls. Und was wichtig ist beim Schwimmen lernen, ist, dass man vertraut und loslässt und sich diesem Prozess des Schwimmens, je nachdem, wie du jetzt schwimmst, also ich kann vor allen Dingen Brust schwimmen, dass du dich diesem Prozess hingibst. Und ja, loslässt. Und je früher du das lernst, desto besser. Und der Schlüssel ist, dass du dich hingibst. Der Schlüssel ist, dass du dich diesem Lehrer, dem Schwimmlehrer, wenn dich ein Elternteil versucht zu lehren, dein Bruder, deine Schwester, wer auch immer es ist, dass du dich dem hingibst und vertraust und sagst, ich lasse jetzt einfach mal die Kontrolle auch los, um das Neue zu erfahren, von dem du dich, dir, bis du schwimmen gelernt hast, gar nicht vorstellen kannst, wie schön das sein kann. Aber natürlich, wenn du deinen Willen durchsetzen willst, wenn du Angst hast vor dem Wasser, wenn du rumstrampelst, wenn du nicht das tust, was man dir sagt, dann wird das nichts mit dem Schwimmen lernen. Und deswegen ist es gut, dass man das möglichst früh lernt. Und warum ich das mit dem Schwimmen lernen jetzt sage, das hat sehr viel tatsächlich auch mit dem zu tun, was wir jetzt hier gerade in dieser Serie Frischer Wind besprechen. Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Das haben die Jünger Jesus gefragt. Sie haben gesagt, wir möchten gerne Jesusmäßig beten. Wir möchten gerne so beten, wie du betest. Vielleicht haben sie schon auf die eine oder andere Weise beten gelernt und vielleicht hast du auch in deiner Kindheit oder Jugend auf die eine oder andere Weise beten gelernt. Aber wäre es nicht cool, Jesusmäßig zu beten, so wie Jesus es gelehrt hat? Und wenn du kein Jesus-Nachfolger bist oder noch nicht, also mir sagen manchmal Leute, die mit Glauben und so nichts zu tun haben, dass sie doch gelegentlich beten. Vielleicht, weil die Oma mit ihnen gebetet hat und sie dann abends, wenn sie im Bett sind, beten oder wenn irgendwie ein großes Problem auf sie zukommt, ja, Not lehrt beten, dann beginnen Menschen zu beten. Also vielleicht kannst du auch heute dir ein paar Tipps abschauen von Jesus, wie man sinnvoll, wie man richtig, wie man betet, so wie Jesus beten würde. Und Jesus sagt, wenn ihr aber betet, dann hört bitte auf, irgendjemanden damit zu beeindrucken. Hört bitte auf, irgendjemandem irgendeine Geschichte zu erzählen. Das ist nicht schlimm. Das ist die Technik, in der wir heutzutage leben. Und vielleicht möchte jemand online auch direkt was sagen. Nein, alles gut. Wiederholt euch nicht ständig. Und ihr braucht vor allen Dingen nicht Gott immer zu sagen, was ihr wollt und was ihr braucht. Denn Jesus sagt, euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr bittet. Und wir haben ja von Gott gesungen, wie er ist und dass er uns will und dass er uns zur Seite steht und dass er uns hält und dass er Gutes mit uns vorhat. Und dieser Vater, der weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Und vielleicht bist du so aufgestellt wie ich. Wenn ich das lese, denke ich mir, okay, wozu soll ich dann überhaupt beten, wenn der Vater doch schon weiß, was ich brauche? Und da wollte Jesus nämlich die Jünger auch hinhaben, da wo ich dann auch hingekommen bin. Habe ich gesagt, Moment mal, wenn du schon weißt, was ich brauche, wozu brauche ich dich denn noch zu bitten? Wozu brauche ich denn überhaupt zu beten? Denn seine Jünger wollten wissen, wie sie beten sollen. Und Jesus wollte ihnen aber zu verstehen geben, dass sie verstehen, warum sie beten sollen. Warum sollst du beten? Und unser Gebet, und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, dein Gebet vielleicht auch, ist oft reduziert auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Wünsche und auf unsere Sehnsüchte. Wir stehen im Mittelpunkt. Herr, und dann haben wir so eine ganze Liste, die wir Gott vorlegen. Und wenn wir diese Liste runtergelesen haben, dann hängen wir den Hörer wieder auf und erwarten, dass der jetzt irgendwie sich in Bewegung setzt und unsere Wünsche erfüllt. Aber nein, wir haben letzten Sonntag gehört, wenn ihr aber betet, so geht in ein Zimmer, schließt die Tür zu. Finde einen Ort, wo du alleine sein bist, kannst. Finde einen Ort, wo du regelmäßig beten kannst. Finde einen Ort, wo du ganz für dich alleine bist. Das war damals sehr schwierig, weil die Häuser waren klein und es gab fast keine Möglichkeit. Früher lebten die Leute so, wie heute manche freiwillig auf dem Campingplatz leben. Also wo du praktisch jede Regung des Nachbarn eigentlich genau genommen direkt hörst, weil du praktisch nur zwei Pappwände und ein bisschen ein paar Meter Abstand von dem anderen bist oder gar nur eine Zeltwand dick. Und so haben die Leute damals auch gelebt. Also es war schon eine Herausforderung, einen Ort zu finden, wo man alleine ist. Und heute ist es für uns aber genauso eine Herausforderung, einen Ort zu finden, weil wir so abgelenkt sind, weil wir so beschäftigt sind, weil alles so laut ist um uns herum. Finde einen Ort, wo du alleine bist, wo du Ruhe hast. Und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, der unsichtbar ist. Bete zu deinem Vater. Und dann haben wir es ja letzten Sonntag auch schon gehört, so sollt ihr dann beten. Vater unser im Himmel, geherrlicht werde dein Name. Mach Gott groß. Gott ist ohnegleichen. Es gibt bei Gott nicht das Yin und Yang, wo das Weiße und das Schwarze gleich groß ist. Das ist ein Konzept, das hat keine christlichen Wurzeln, hat überhaupt nichts mit Gott und Jesus zu tun. Das Konzept, das Jesus uns gebracht hat, ist, es gibt den Vater und neben ihm gibt es niemanden. Auch der Teufel spielt eine untergeordnete Rolle. Keinesfalls ist der gleichwertig und neben dem Vater. Also es gibt Gott und sonst gibt es niemanden. Und das sagt es, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, du bist der Schöpfer. Ich will dich verehren. Und dann kommt Jesus zum Zweck des Gebets. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also, wenn du betest, sagt Jesus, dann lass dich hineinnehmen in den Auftrag, den du hast. Hör auf, deinem Vater eine Liste von Anliegen vorzutragen, die du brauchst und von denen du denkst, dass es wichtig wäre, sondern sag, Vater, du bist so groß und du bist der Herr und du bist der Schöpfer Himmels und der Erden und ich will mich hineinnehmen lassen in das, was du vorhast. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme in meinem Leben. Hast du schon mal so gebetet? Dein Reich komme in meinem Leben, dein Reich komme in meinen Beziehungen. Kleiner Sneak Peek, wenn die Serie zu Ende ist, werden wir eine Serie machen, Liebe, Dating und Herzschmerz. Könnt ihr euch darauf freuen. 6 Wochen lang werden wir uns über Liebe, Dating und Herzschmerz Gedanken machen. Und ich sage euch, das ist für die, die noch nicht verheiratet sind und für die, die verheiratet sind, gleichermaßen wichtig. Ja? Die einen werden vor Herzschmerz bewahrt, vielleicht danach der Serie, und die anderen werden auch davor bewahrt, dass sie irgendwann einen Herzschmerz bekommen. Liebe, sein Reich in meinen Beziehungen, sein Reich in meinen Ressourcen, mit dem, was ich habe, sein Reich mit meinen Plänen und meinen Zielen. Also Jesus sagt, wenn du betest, dann sag einfach mal erstmal: Herr, ich ordne mich dir unter. Du bist groß und ich bin dein Diener. Und ich wünschte, dass dein Reich in all den Bereichen meines Lebens sichtbar wird. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist eine direkte Verbindung. Nein, aber ich will die Kontrolle behalten. Ich will Gott nicht gehorchen. Ich habe Angst davor. Ich habe Angst davor, was passiert, wenn ich jetzt irgendwie plötzlich mal die Beckenkante loslasse oder die Schwimmhilfe aufgebe. Ich will mich ihm nicht ganz anvertrauen. Ich könnte absaufen, keine Ahnung, was ich könnte. Ich könnte draufgehen, ich könnte verhungern, ich könnte verdursten, ich will die Kontrolle behalten. Und viele von uns, einschließlich mir, ich will mich da gar nicht so heilig jetzt hier hinstellen, einschließlich mir, ich versuche jedes Mal, wenn ich dieses Gebet bete, es neu auch so zu sagen: Herr, ja, ich will die Kontrolle behalten, aber nein, ich will sie dir abgeben. Ich will das Schwimmen lernen. Ich will in diese neue Dimension vortreten oder durchkommen. Und vielleicht kennst du Petrus oder Jakobus oder Johannes oder viele von euch kennen Maria oder Martha oder Paulus. Vielleicht hast du von diesen Leuten schon gehört. Alle diese Menschen, die ich gerade aufgezählt habe, und viele, viele mehr, würden dir sagen: Hey, wenn du die Kontrolle aufgibst und wenn du dich ihm anvertraust, dann wirst du eine Welt erleben, die du so nicht kennenlernen würdest, wenn du einfach nur fromm daherkommst. Wenn du eben dich an der Kante des Schwimmbeckens einfach festhältst und sagst: Nein, ich will mich dem nicht anvertrauen. Dein Wille geschehe. Wenn du anfängst zu beten: Herr, dein Wille geschehe, dann wirst du eine Welt kennenlernen, die du so noch nie erfahren hast. Dein Wille geschehe. Das ist überhaupt der Schlüssel der Jesus-Nachfolge. Wenn wir sagen, wir möchten so viele Menschen in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus führen und der nächsten Generation von der Liebe Gottes erzählen, dann tun wir das, indem wir sagen: Du, hör mal, wenn du Jesus nachfolgen willst, es gibt eine Welt, die du erfahren kannst, die du so nicht erfahren würdest, wenn du dich ihm nicht anvertraust. Also das Ziel des Gebets ist, unseren Willen mit Gottes Willen in Einklang zu bringen. Das Ziel des Gebets ist nicht, Gottes Arm krumm zu biegen und ihn zu irgendetwas zu bewegen, was er nicht machen will in unseren Augen, sondern zu sagen: Herr, was ist dein Wille? Dein Wille geschehe. Willst du tief gegründet sein? Willst du einen tiefen Glauben erleben? Das hat sehr viel damit zu tun, dass du den Rand des Beckens loslässt. Das hat sehr viel damit zu tun, dass du dich Jesus neu anvertraust. Das Ziel des Gebets ist, unseren Willen mit Gottes Willen in Einklang zu bringen und seine Größe zu verkündigen und sich ihm anzuvertrauen. Normalerweise kommen wir zu Gott, um von irgendetwas gerettet zu werden. Muss uns aus irgendetwas herausreißen. Das hätten wir vermeiden können, wenn wir uns von Anfang an ihm ergeben hätten. Dann wären wir gar nicht in diese Schlamassel gekommen. Dann wären wir gar nicht in diesen Schwierigkeiten gewesen, von denen wir jetzt wollen, dass Gott uns rettet. Verkünde seine Größe. Vertraue dich ihm an. Und wenn du jetzt sagst: Moment, das geht mir jetzt ein bisschen schnell. Also ich fürchte mich doch davor. Ich zögere jetzt. Ich zögere zu beten, dein Wille geschehe. Das ist ganz verständlich. Aber ich möchte, dass du das wahrnimmst. Ich möchte vielleicht, dass du dieses Gefühl gerade jetzt in diesem Augenblick mindestens mal bei dir wahrnimmst und sagst: Herr, ja, eigentlich habe ich Angst, den Beckenrand loszulassen. Eigentlich habe ich Angst, mich dir ganz zu vertrauen. Und das will ich auch jetzt nicht überbügeln. Dieses Gefühl hast du und ich möchte nur, dass du das wahrnimmst. Dass du es heute vielleicht auch erstmals wahrnimmst und sagst, nein, ich vertraue dir nicht, Jesus, ich vertraue dir nicht. Vielleicht kannst du das einfach mal für dich innen einfach nur mal wahrnehmen und sagen, so ist es jetzt gerade mit mir. Aber Jesus lädt dich ein, die Welt auf eine andere Weise zu erleben. Er lädt dich ein, sie zu erfahren, wie du sie nie erfahren würdest, wenn du dich ihm nicht ergibst. Also verkündige seine Größe, vertraue dich ihm an, mach nicht weiter, so wie du immer gemacht hast. Das ist das, womit Jesus anfängt. Und dann sagt er, gib uns heute. Oh, also komme ich doch irgendwie drin vor. Ja und nein. Also Versorgung, Begnadigung und Schutz sind jetzt dann die nächsten drei Themen, von denen wir zwei heute behandeln werden. Versorgung, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist das, was wir jetzt beten können. Und ist es tatsächlich so, dass wir Gott um unsere Versorgung bitten müssen? Wenn er doch weiß, was wir brauchen. Wenn er doch schon weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Viele von uns machen sich da auch gar keine Gedanken drüber. Ich weiß nicht, ich möchte mal bei dir am Tisch sitzen und dein Tischgebet hören, aber wahrscheinlich ist dein Tischgebet einfach nur eine Form, weil du denkst, das muss halt so sein. Wir machen uns heutzutage keine Gedanken mehr darum, dass wir Brot brauchen, um zu essen. Wir machen uns um das meiste an Versorgung überhaupt keine Gedanken. Aber die Zuhörer damals, die das gehört haben, als Jesus gesagt hat, unser tägliches Brot gib uns heute, die haben sich sofort erinnert an die Situation, wo sie aus Ägypten ausgezogen sind und dann in der Wüste unterwegs waren und Gott sie versorgt hat. Das Manna. Manna heißt, was ist das? Die sind da morgens früh aus ihrem Zelt gekrochen und dann haben sie, dann war das Brot praktisch für den Tag, war dort gelegen. Das mussten sie nur zusammensammeln. Sie durften aber nur für den Tag Brot sammeln. Wenn sie mehr gesammelt haben, war es am nächsten Tag schlecht. Und im Grunde ging es darum, nicht nur zu erkennen, der Vater versorgt mich, sondern es ging auch darum zu erkennen, dass ich abhängig bin von ihm. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann sagt Gott, hört mal zu, Leute, ich gebe euch jetzt und versorge euch und ich warne euch, wenn ihr irgendwann in dem Land seid und Überfluss habt, dass ihr mich nicht vergesst, wenn ihr denkt, ihr seid von mir nicht abhängig. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vielleicht magst du dich erinnern, vielleicht ist dir das nicht bewusst oder vielleicht ist es dir gerade jetzt schmerzlich bewusst, weil du in einer Situation bist, wo du das hautnah erlebst, aber wir haben über viele Dinge keine Kontrolle. Und vielleicht kannst du einfach sagen, ja, so ist es, ich habe keine Kontrolle. Und deswegen brauche ich mir auch keine Sorgen zu machen, wenn ich in die Situation komme, dann muss ich überlegen, was ich dann mache. Aber bis es soweit ist, brauche ich mir keine Gedanken zu machen, weil ich kann auch durch Sorgen, ich habe diese mentalen Kräfte nicht, um den Ausgang der Situation zu verändern. Ich habe über die meisten Dinge keine Kontrolle. Und wenn du dich fragst, zum Beispiel, warum wir jeden Sonntag hier Körbe rumgeben, dann hat das einen tieferen Sinn. Natürlich brauchen wir dein Geld. Das, was wir hier machen seit 8 Jahren, ist sehr teuer. Und um es überhaupt möglich zu machen, haben zum Beispiel Irmgard und ich die letzten 8 Jahre komplett ehrenamtlich gearbeitet, um das überhaupt möglich zu machen, nicht einfach um irgendein Gehalt zu verlangen und das alles schon von vornherein abzuwürgen. Aber das ist nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund ist, dass du mit deinem Geld sagst, Vater, ich ehre dich mit dem, was du hast, was du mir gegeben hast. Und ich habe keine Kontrolle darüber und ich möchte dich ehren damit. Und vielleicht möchtest du das mal neu denken, vielleicht möchtest du mal sagen, du hast keine Kontrolle über dein Leben und das, ich weiß nicht, wie ich es noch sagen kann, aber es ist so. Vielleicht kannst du dich auch hier dem Vater neu anvertrauen und sagen, ich habe eine Scheißangst, dass ich untergehe und ich möchte das nicht, sondern ich möchte mich dir anvertrauen. Ich möchte den Beckenrand loslassen. Und du musst jetzt gleich nicht an große Summen denken. Ja, das muss dich nicht überfordern. Aber wenn du nur einfach mal dein Herz aufmachen würdest und deine Angst ihm anvertrauen. Du verkündigst deine Abhängigkeit, wenn du sagst, unser tägliches Brot gib uns heute. Und in unserer Zeit geraten wir eher durch Überfluss als durch Schwierigkeiten, als durch Entbehrungen in Schwierigkeiten. Und wir finden, das ist alles so selbstverständlich. Alles, was du hier erlebst, ist so selbstverständlich. Da habe ich ein Recht darauf, das muss geschehen. Und wenn es nicht geschieht, dann bin ich frustriert und so weiter. Und wir denken alles, es ist alles so, wir sind berechtigt. Und dann werden wir natürlich undankbar. Undankbar über auch Dinge, von denen wir denken, ist ja selbstverständlich, dass das so ist. Und da gibt es ein wunderschönes Gebet. Vielleicht magst du das dir irgendwo aufschreiben und es auswendig lernen. Da betet jemand in den Sprüchen folgendermaßen: Halte Falschheit und Lüge fern von mir. Das ist ein Gebet. Halte Falschheit und Lüge fern von mir. Gib mir weder Armut noch Reichtum, sondern gib mir nur mein tägliches Brot. Sonst könnte ich zu viel haben und dich verleugnen und sagen: Wer ist denn der Herr? Oder ich werde arm und stehle und entehre so den Namen meines Gottes. Herr, gib mir so viel, wie ich brauche. Gib mir nicht mehr und nicht weniger. Weil ich habe Angst, dass wenn ich zu viel habe, du mir wurscht bist. Und wenn ich Angst habe und wenn ich arm bin, ich dich entehre. Hast du schon jemanden mal getroffen, der so erfolgreich war, dass er einfach gar keine Zeit mehr hatte, in die Kirche zu gehen? Braucht den Glauben einfach nicht. Komm selbst zurecht. Die waren so beschäftigt. Die hatten so viele Möglichkeiten. Und sie hatten vor allen Dingen das Gefühl, sie müssten Gott nicht vertrauen. Herr, lass mich nicht in dem Glauben, ich bräuchte dich nicht jeden Tag für alles. Herr, und dass wenn du das betest, gib mir mein tägliches Brot, Herr, dann bete, Herr, lass mich nicht in dem Glauben, ich bräuchte dich nicht. Und schon sind wir mit offenen Händen und ohne Bodenhaftung am Schwimmen. Das Zweite, was wir in diesem Gebet beten, ist Begnadigung. Und vielleicht ist das Gebet, das wir am häufigsten beten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Oder auch, wie eigentlich müsste man wörtlicher sagen, und wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Das ist eine Bitte mit einem Haken. Wir beten immer nur, vergib mir meine Schuld. Und wir wollen, und wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben, gar nicht so gerne hören. Und das wird uns auch oft nicht so beigebracht oder so betont. Und vielleicht könntest du mit Jesus so in das Gespräch kommen, dass Jesus sagt, brauchst du Vergebung von mir? Und du sagst, ja, ich brauche Vergebung von dir. Heißt das, du gibst dich mir hin? Nee, eigentlich heißt es das nicht. Eigentlich brauche ich nur Vergebung. Ich will mich dir nicht hingeben. Nein. Das geht ein bisschen zu weit. Also ich brauche eigentlich nur Vergebung von dir. Verlangst du etwas von mir, das du anderen nicht gewähren willst? Wenn du Jesus nachfolgst, und dieses Vaterunser ist eigentlich ein Jesu-Nachfolgergebet. Es ist eigentlich das Gebet, das es so in sich hat, dass wenn du darüber nachdenkst und das anfängst zu meditieren, dass du stecken bleibst und stecken bleibst und stecken bleibst und sagst, Jesus, wow, jetzt wird es mir klar. Und wir sind verpflichtet, wenn wir Jesus nachfolgen, anderen das zu geben, was Gott uns durch Jesus Christus getan hat. Paulus hat das mal anders gesagt. Er hat gesagt, seid freundlich und barmherzig zueinander und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat, schreibt er im Epheserbrief. Also nicht, wir vergeben, um Vergebung zu erhalten, sondern wir vergeben, weil wir Vergebung erhalten haben. Und wenn du das betest, dann mach mal so einen 360-Grad-Check und überlege mal, wem in meinem Leben vergebe ich nicht und werde auch nicht vergeben. Denn wenn du das übersiehst, dann ist Gott nur so ein Gewissenreiniger. Bisschen Dreck weg. Mach mich mal sauber, Gott. Aber das Gebet ist kein Gewissensreiniger. Das Gebet ist nicht, ich fühle mich gut danach. Aber natürlich bin ich nicht bereit, denen, die an mir schuldig geworden sind, jetzt meinerseits zu vergeben. Dieses Gebet, vergib mir meine Schuld, ist ein Gebet, das die Beziehung zu deinem Vater wiederherstellt. Wenn du sagst, vergib mir, ist die Beziehung zu deinem Vater wiederhergestellt. Und dann, aus dieser wiederhergestellten Beziehung zu unserem Vater, sind wir jetzt aufgefordert, anderen zu vergeben. Wenigstens die Tür offen zu halten, vielleicht kommen sie zur Vernunft. Es wird bestimmt nicht so sein, und in den meisten Fällen, wenn du schon so wenig bereit bist zu vergeben, wird es wahrscheinlich in den meisten Fällen so sein, dass eine Beziehung, so wie sie war, auch nicht wiederhergestellt werden kann. Also nicht zurückgekehrt werden kann zu ganz normalen und früheren Verhältnissen. Aber wenn wir uns weigern, dann sind wir Heuchler. Dann sind wir nur Konsumenten, dann sind wir nur Jesu Benutzer. Also zu vergeben ist eine Aufforderung, ein Teil der Aufforderung, uns hinzugeben. Sonst ist Gott nur ein Gewissenreiniger. Und wir werden nicht als Nachfolger Jesu daran erkannt, dass wir um Vergebung bitten, dass wir büßen oder was auch immer, sondern wir werden daran erkannt, wie wir einander lieben. Daran werden wir erkannt. Und da müssen wir auch neu den Schwerpunkt legen. Das ist der Schwerpunkt, wo wir mit unserem Glauben, mit unserem Christsein zurück müssen. Daran werden wir erkannt. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde auch, dass wir daran erkannt werden, wie wir einander lieben. Und wer sich weigert zu vergeben, der weigert sich, Jesus nachzufolgen. Und vielleicht bist du plötzlich nicht mehr so sicher, dass du wissen willst, wie du beten kannst. Verlangt Jesus hier zu viel? Wir müssen uns mit unseren Geschichten befassen, mit unserer Wut, mit unserem Zorn, mit unseren Vorurteilen, mit unserem Groll. Aber Jesus möchte gerne dich davor bewahren, dass irgendjemand anders Herr in deinem Leben wird. Dass andere Menschen Gewalt über dich bekommen. Jesus möchte dich freimachen von deiner Vergangenheit. Und wenn du anfängst zu vergeben, dann wirst du ein besserer Ehemann, eine bessere Ehefrau, ein besserer Bruder, eine bessere Schwester, ein besserer Nachbar. Du trittst hinein in die Jesu Nachfolge. Und vielleicht fühlt sich das so total komisch an, dass du sagst, lasse ich jetzt den anderen vom Haken? Das hat er doch gar nicht verdient. Darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht, ob der das verdient hat. Ich frage mich, ob du das verdient hast, was der Vater dir getan hat. Und es geht letztlich eigentlich nur um deine Beziehung zum Vater. Und die Frage, lasse ich los und folge ich Jesus nach. Und was mit dem anderen passiert, da kümmert sich der Vater drum. Und für viele Leute ist es ein Schock. Sie können kaum damit umgehen, wenn ihnen vergeben wird. Es ist viel schlimmer, jemanden zu lieben, als jemanden zu hassen. Für Leute, die in Hass sind, das ist schier unerträglich. Mit Hass können sie umgehen, aber mit Liebe nicht. Macht sie fertig. Es macht sie fertig. Über den Teil mit der Versuchung, da werden wir noch drauf zurückkommen. Das ist so viel und so tief, dass ich den nächsten Sonntag mir dafür Zeit nehme. Heute bleiben wir da stehen. Denn Jesus hat das Gebet jetzt so beendet. Er hat gesagt, denn. Er hat nicht das Gebet so beendet, wie wir es jetzt dann auch vorfinden, denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit und so weiter. Das ist nicht das, womit Jesus sein Gebet geendet hat, sondern er hat gesagt, denn wenn ihr anderen Menschen vergebt, wenn sie gegen euch sündigen, wird auch euer himmlischer Vater vergeben. Und Jesus bringt diese Spannung, er löst diese Spannung nicht auf. Wenn ihr aber den anderen ihre Sünde nicht vergebt, wird euch euer Vater eure Sünden nicht vergeben. Und ich möchte einfach, dass du, wenn du an diesen Punkt dieses Gebets kommst für dich in deinem Kämmerchen, wo du ganz alleine bist, dass du sagst, Jesus, ich möchte kein Heuchler sein. Du erwartest, dass man dir vergibt, dann vergebe. Ich möchte kein Heuchler sein. Und wenn wir jetzt an das Ende des Gottesdienstes angekommen sind, gibt es jemanden in deinem Leben, der dir direkt in den Sinn kommt, wo du sagst, nee, also Jesus, sorry, aber dem vergebe ich nicht. Und du hast bestimmt gute Gründe dafür, dass du ihm nicht vergibst. Möchte ich gar nicht wissen, du hast bestimmt gute Gründe. Die Person hat dich verletzt, diese Person hat dich betrogen, diese Person ist der Allerletzte in deinen Augen. Und wenn ich diese Geschichte mit dieser Person hätte, die du mit der Person hättest, würde ich ihr vielleicht auch nicht vergeben. Aber Jesus weiß, was ein Mangel an Vergebung in einem Herzen ausrichtet. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da auch nicht drüber weggehen, dass wir nicht sagen, ja, ich vergebe dem schon. Nein, das geht auch nicht so schnell. Aber ich möchte, dass du an dem Punkt anfängst zu arbeiten, dass du dich dem stellst, dass du sagst, ja, ich möchte dir aber nachfolgen, Jesus. Ich möchte diese Welt der Freiheit erleben. Ich möchte schwimmen. Und ich werde das jetzt loslassen. Ich werde es loslassen. Ich werde diese Menschen vergeben, auch wenn er es gar nicht verdient hat. Ich will das einfach mal ausprobieren. Wärst du bereit, vielleicht nicht jetzt, aber bald, nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag, nächsten Sonntage, irgendwann, wenn du dann bereit bist, diese Menschen zu vergeben? Wenn du an diesen Punkt kommst, geh nicht weiter in deinem Gebet. Sondern warte, bis du darüber weg bist, weil das ist echt das, was Jesus dir verheißt. Er sagt, ich möchte, dass du eine Welt erlebst, die du so noch nicht erlebt hast. Lass uns gemeinsam ein Lied singen und bring alles das, was du gerade jetzt empfindest, zu Jesus und sag, Herr Jesus, hilf mir. Ich möchte hier nicht hängen bleiben.